Paulus Vortragskassette 1002. Auf Seite 1 spricht Adolf Heller über das Thema Unser Leben in zwei verschiedenen Welten und Wirklichkeiten. Arosa 1971. Auf Seite 2 spricht Karl Geyer über das Thema Engelherrschaft oder Sohnesstand. 1955. Paulus Verlag, Karl Geyer, Heilbronn, Goethestraße 38.
Meine Brüder, meine Schwestern, ihr Heiligen und Geliebten und Ersehnten unseres Gottes. Wir haben gestern von den unabdingbaren Fundamenten des Heiles Gottes gesprochen. Von denen Wahrheiten, deren Preisgabe eine Erschütterung oder gar einen Zusammenbruch des Heiles, des Glaubens, der Hoffnung, der Liebe und der Vollendung mit sich brächte. Nun will ich einen Schritt weitergehen und möchte in dieser Morgenstunde euch zeigen, dass sich unser Leben zwischen zwei verschiedenen Welten und Wirklichkeiten bewegt. Das ist eine Sache, über die die meisten Gläubigen in den ersten Jahren oder Jahrzehnten oder nie nicht hinwegkommen. Obwohl wir diese Fundamente Gottes kennen in Christo Jesu, sie ergriffen haben mit Bewusstsein, in ihnen wunderbare Dinge erlebt und erfahren haben, für uns persönlich, in unserem Wandel, eine Erneuerung, die wir nie aus eigenen Kräften zustande gebracht hätten, und in unserem Dienst an anderen, dass wir oft gestaunt haben, was Gott tut. Nicht durch uns, sondern trotz uns. Das ist das Wunderbare. Unser Leben bewegt sich in zwei Welten und zwei Wirklichkeiten. Durch den Glauben haben wir nun die Möglichkeit, diese verschiedenen Welten und diese einander ausschließenden, sich widersprechenden, gar nicht vereinbar zu vereinbar scheinenden Welten und Wirklichkeiten in einer höheren Synopsis, das heißt in einer Zusammenschau sehen und erleiden und erlieben dürfen. Ich weiß nicht, ob ich nicht zu abstrakt bin, aber ihr werdet bald merken, worauf ich hinaus will. Diese Verbindung von zwei Dingen, die nach menschlichen Denkgesetzen unvereinbar sind, dass wir zum Beispiel in uns der Welt sündig geneigt bleiben in unseren Naturanlagen und doch heilige, herrliche und, wie wir noch sehen werden, vollendete sind in Gottes Augen. Das ist doch ein offenbarer Unsinn, eine offenbare Unmöglichkeit, und doch gibt es eine Zusammenschau dieser Dinge, dieser scheinbaren Zerrissenheit und Unvereinbarkeit, die unser Leben mit tiefer Freude erfüllt. Die Bibel benutzt dazu ein Wort, das heißt auf göttlich-logische Weise zusammenbringen. Logizomai. Nun wäre es sehr interessant, diesem Wort nachzugehen und es überall, wo es steht, zu beachten und in seinen Zusammenhängen und Folgerungen zu verstehen. Das würde uns aber zu lange aufhalten. Und deshalb will ich gleich einige Beispiele bringen. Ich nenne drei. Erstens, wir leben im Sichtbaren und zugleich im Unsichtbaren. Wir sind Wanderer oder Bürger zweier Welten. die wir beide bejahen, die nach menschlichem Verstand nicht zu vereinen sind, aber die doch vor Gott eine hohe Wirklichkeit sind. Das erste ist 2. Korinther 4,18, das Sichtbare und das Unsichtbare. Ich nenne nur je eine Belegstelle, obwohl wohl Dutzende von Belegstellen zusammengetragen werden könnten, wenn wir hier dieses Thema mal erarbeiten würden. Aber ich will ja hier nur Zeugnis geben, nur ein paar Linien ziehen. 2. Korinther 4, Vers 18 steht geschrieben, wir schauen nicht das an, was man sieht, sondern das, was man nicht sieht. Denn das, was man sieht, ist zeitlich, was man nicht sieht, ist ewig. Es gibt Dinge, die man sieht. Wir sehen da draußen den Wald, die Berge, die Sonne, die Landschaft und den schönen Saal und das schöne Hotel, in dem wir wohnen und so weiter. Die sehen wir. Aber wir schauen die nicht an. Wir vergaffen uns nicht da rein. Sie sind nicht die letzte Sättigung unseres tiefsten Lebens, Willens und Freudenhungers. Und das, was man nicht sieht, was sieht man denn nicht? Dass Gott, der große Gott, gerecht ist. Das will ein gerechter Gott sein, hören wir. Oder es gibt überhaupt keinen Gott, das ist nur eine Einbildung von so ein paar vertretenen Frommen. Wir sehen Gott nicht, wir fassen ihn nicht. Aber wir schauen ihn an. Er liegt im Blickpunkt unseres inneren Liebessehnens und Heilsverlangens. Das ist solch eine Spannung, solch eine Wirklichkeit, und das sind zwei Welten, in denen wir stehen. Wir schauen nicht das an, was man sieht, und wir sehen viele Dinge. In einem Kloster war ein einfacher Klosterbruder unter vielen, der bekannt war als ein wahrer Heiliger. Das merken ja die anderen, was ein wahrer Heiliger ist, dem es wirklich brennender Ernst ist, ganz für Jesus zu leben und dem die Liebe und die Güte und die Freundlichkeit Jesu aus den Augen strahlen, auf der Stirne leuchtet. Es gibt ja überall solche Einzelgänger. Streckt euch danach aus, solche zu werden. Also da war ein Heiliger und das Kloster war eine Stiftung von einer reichen Gräfin oder Fürstin, die darüber das Patronat oder Matriarchat hatte. Und die kam, hat sich eines Tages, die kam natürlich ganz selten mal dorthin, in dieses Kloster, aber eines Tages meldete sie sich an, sie besucht das Kloster, will das besichtigen, weil sie ja die Millionen gegeben hat. Und nun sollte einer bestimmt werden, der sie führt, der diese Fürstin rumführt und ihr alles zeigt. Diese Fürstin war eine Lebedame, Schönheit. Und da haben sie als Führer diesen Heiligen bestimmt. Und der hat das auch getan. Der hat sie rumgeführt in einigen Stunden, zwei, drei Stunden, und hat ihr alles gezeigt. Und sie hat sich dann verabschiedet. Und dann kamen die anderen Mönche und fragen, sag mal, ist das wirklich, so eine berückende, bezaubernde Schönheit, wie man von der erzählt? Da sagt er, ich weiß es nicht. Du hast sie doch gesehen. Du warst so zwei Stunden mit ihr unterwegs, vom Keller bis zum Speicher. Hast sie doch bemerkt und beobachtet? Ja, sagt er, ich habe sie gesehen, aber ich habe sie nicht angeschaut. Und jetzt sage ich etwas für meine Kollegen, für meine Schulmeister. Nach der Psychologie heißt anschauen, etwas mit allen Sinnen aufnehmen. Und wenn die kleinen Kinder Anschauungsunterricht haben im ersten Schuljahr und hören vielleicht das Wort Banane, kommt vor in der Schule, und da wird der Lehrer ihnen eine Banane zeigen. Seht, das ist eine Banane. Und dann wird er sie an die Tafel malen. Sagen, so ist, dürft ihr sie mal malen mit eurem Gelbstift. und mit dem Braunstift ein bisschen auch so mit und gibt ihnen da schon an einführenden Unterricht in Zeichnen, Malen. Und dann, dann lässt er zwei rauskommen und sagt, ihr dürft mal riechen. Und da riechen die, haben die Banane gerochen. Und so weiter, haben sie gemalt und gezeichnet. Und dann sagt er, wer hat noch nie eine gegessen? Und dann melden sich natürlich so ein, zwei arme Kinder, die noch keine Banane gegessen haben, kommt da mal raus her. Und dann schält er sie, bricht sie durch und jedes bekommt die Hälfte und sie dürfen sie essen. Das war vollkommener Anschauungsunterricht. Ganz in sich aufnehmen. Sehen, dann künstlerisch gestalten, malen oder modellieren, da bekommen sie ihren Knet, haben wir gesagt, und haben dann modelliert und haben das gebildet. Und so gilt es, nicht die Welt anzuschauen, weil wir durch das Anschauen hineinverwandelt werden in ihr Wesen, sondern es gilt, das anzuschauen, was man nicht sieht. Die Heiligkeit Gottes, erstens mal die Existenz Gottes, die Heiligkeit Gottes, die Gerechtigkeit Gottes, die Liebe Gottes, die Gnade, die Gnüge, die Allmacht, die Weisheit, der Glanz, die Würde, die Seligkeit, die Wonnen, die Herrlichkeiten Gottes, die sollen wir anschauen. Und indem wir sie anschauen, und jetzt lese ich noch zu dem verlesenen 18. Vers, den 17., das schnell vorübergehende Leuchte unserer Drangsal bewirkt in uns ein über die Maßen überschwängliches Gewicht von Herrlichkeit, indem wir oder dadurch, dass wir unsere Leiden werden dadurch zur Herrlichkeit. Dadurch, dass wir nicht das anschauen, das heißt mit allen Organen aufnehmen, was wir sehen. An Nikotin und Alkohol und Sexualität und Dämonie und so weiter und so weiter. Und was die Welt, Kunst und Kultur und Mode und was die Welt alles bietet, das sehen wir auch, natürlich sehen wir das. Aber es ist uns nicht letzter, tiefster, beglückendster Inhalt unseres Lebens. Wir nehmen es als zu diesem Äon gehörig und wir stehen in diesem Äon, werden gelebt von diesem Äon und können uns nicht herausziehen. Wir können nicht aus der Welt gehen und sollen auch nicht aus der Welt gehen. Wir sollen drin bleiben, uns bewähren. Aber wir sollen das, was rings um uns aufgebaut ist, in den riesen Kaufhäusern, in den Verlockungen und Angeboten aller Art, das sollen wir nicht anschauen, sondern sollen das anschauen, was man nicht sieht, nämlich die Schrift, den Herrn Jesus, denn wer den Sohn sieht, der sieht den Vater, die Verheißungen Gottes, die wie Sterne strahlen in das Dunkel unserer Angst und unseres Lebens. Und dadurch, dass wir das tun, nicht das anschauen, was man sieht, sondern das, was man nicht sieht. Nur dadurch verwandelt sich das schnell vorübergehende Leichte unserer Schlipsis, unserer Drangsal, unserer Einengung, unserer familiären und beruflichen und gesundheitlichen und finanziellen und sonstigen Belastungen. Dadurch verwandelt sich das schnell vorübergehende Leichte in über die Maßen. Über alle Maßstäbe, also über unendlich, eins zu unendlich, über die Maßen, ein Gewicht von Doxa, von Herrlichkeit. Hier kann der Glaube etwas, was der Unglaube nicht kann. Der Unglaube, der leidet unter den Dingen, der Triebmensch, der leidet unerhört unter seinen Trieben. Ich könnte euch jetzt eine Anzahl von Begegnungen auf der Straße und in Geschäften und im Zug und im Bus und auf der Bahn und so weiter, schildern, wie die Menschen leiden unter ihren Trieben, die sie nicht bewältigen können. Und die moderne Rechtsprechung, die hat ja dem weitgehend Rechnung getragen, wenn einer das Bedürfnis hat, so einen alten Mann, dessen Leben ja keinen Wert mehr hat, totzuschlagen, und er schlägt ihn tot und sagt, ja, ich habe einfach das Gefühl gehabt, den muss ich totschlagen. Nein, ja, das schickt man ihn 14 Tage oder 6 Wochen in eine psychiatrische Anstalt und dann lässt man ihn wieder auf die Menschheit los, dass er andere totschlagen kann. So ist heute die Situation. Ist ein bisschen dargestellt, aber so ist so. Weil man nichts weiß von dieser wunderbaren Möglichkeit, dass man nicht das anschaut, was mit allen Mitteln, mit aller Kraft in alle Poren unseres Lebens eindringt, durch die Augen und durch die Ohren und durch den Geruch und durch die Erinnerung und durch die Fantasie, durch das Gefühl und durch den Tastsinn, all diese Sinne, die können wir in den Dienst der Sünde und der Sichtbarkeit stellen. Wir können aber auch die ganze Intensität, das heißt die ganze Spannung unserer inneren Stärke, ausrichten auf Gott und sein Wort und seinen Sohn und die Gemeinschaft der Heiligen und lernen glauben und lieben und hoffen und tragen und dulden nach dem Hohen Lied, wie wir es gestern Abend so ergreifend gehört haben. Oder nach 1. Korinther 13, wie wir es gesehen haben am Vormittag. Das können wir und das ist Sache unseres Willens. Die Seele hat drei Hauptfunktionen, denken, fühlen, wollen. Aber diese drei Hauptfunktionen, die sind nicht pneumatisch, noch nicht. Die können aber erhoben werden ins Pneumatische. Wir können lernen, göttlich zu wollen. Und da ist uns nichts unmöglich. Ich will mich freuen, sagt David und sagt Paulus, nur mal um zwei zu nennen. Die Freude, die uns ganz durchdringt, bis in den innersten Nerv unseres Lebens, die uns überströmend macht, so weit, dass wir die vollkommene Freude Jesu in uns tragen. Auf dass meine Freude völlig in euch sei, sagt Jesus schon seinen Jüngern auf Erden, wie viel mal mehr uns, den Gliedern seines herrlichen Körpers, seines Leibes. Die Freude ist eine Sache des Willens. Ich will mich freuen. Keine Sache augenblicklichen Gefühls. Zweite Parallele. Ich lese Römer 8, 18, wo zwei Dinge verknüpft werden, die auch der natürliche Mensch nicht verknüpfen kann. Nämlich das Gegenwärtige und das Zukünftige. Das sind zwei Dinge. Die Gegenwart, jawohl, die ist da. Die dringt auf uns ein und die wollen wir auch genießen. Ja, möglichst alle Erdteile kennenlernen und möglichst alle Moden durchprobieren und möglichst alle, naja, und so weiter. Und das Zukünftige, ja, was heißt zukünftig? Mit dem Tod ist alles aus. Schluss. Mit dem Tod ist Schluss. Mach dir das Leben leicht und schön. Kein Jenseits gibt's. Kein Wiedersehen. Die Berliner möchte ich fragen, wisst ihr, wo das steht? Am Eingang vom Freidenkerfriedhof steht das. Kann man heute noch lesen. Ja. Macht euch das Leben leicht und schön. Kein Jenseits gibt's. Kein Wiedersehen. Ja. Ich lese Römer 8, 18 zu meinem zweiten Punkt. Wir kennen ja das Wort alle auswendig, aber ich erinnere euch dran. Ich bin dafür, oder ich bin davon überzeugt, dass die Leiden der Jetztzeit, die Gemeinde geht durch die Leiden der Jetztzeit. Israel geht durch die Drangsal der Letztzeit. Dieser eine kleine Schlüssel, der kann uns sehr behilflich sein, bei der Unterscheidung von Israel und Gemeinde. Israel geht auch durch furchtbare Leiden seit 2000 Jahren, aber gehäuft und geballt in ihrer ganzen Wucht sind sie in den letzten 3,5 Jahren der 70. Jahrwoche. Das sind die Leiden der Letztzeit, in jener Zeit, in der letzten Zeit, in der Zeit des Endes. Da gibt es 8 verschiedene Ausdrücke, die das bestätigen. Aber die Gemeinde, die stehen in den Zeiten der Jetztzeit. Täglich sterbe ich. Jeden Tag. Das nur nebenbei. Noch einmal. Ich bin der Meinung, der Überzeugung, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der auf uns zukommenden oder mit der zukünftigen, zukommenden, auf uns zukommenden, ist vielleicht am besten übersetzt, Herrlichkeit, die im Begriff an uns geoffenbart zu werden. Und nun verknüpft Paulus in Römer 8, 18 das Gegenwärtige und das Zukünftige und stellt das in eine Relation, in eine Beziehung zueinander, in ein Logizomai. Das Wort wird da oft gebraucht in solchen Fällen. Ich lese noch einmal. Und will noch wenige Worte zum zweiten Punkt sagen, um dann einen dritten noch anzuführen. Es heißt, die Leiden der Jetztzeit sind nicht wert, überhaupt verglichen zu werden mit der auf uns zukommenden Herrlichkeit, die im Begriff steht, auf uns geoffenbart zu werden. Und dann wird daran anschließend eine unerhörte Wahrheit gesagt, die leider im Allgemeinen nicht verkündigt wird, die wir aber brauchen oder die wir zugrunde gehen. Die lautet: Das sehnsüchtige Harren der Kthisis. Kthisis heißt alles das, was Gott geschaffen hat. Es gibt verschiedene Ausdrücke. Nach der Zeitdauer sind es Äonen, nach der Art ist es der Kosmos und nach der Schöpfungsursprung ist es die Kthisis. Und zu dieser Kthisis gehört alles, was geschaffen ist. Das ist also die gesamte Engelwelt, Geisterwelt, Pflanzenwelt und Tierwelt und alles, was es gibt, das ist Kthisis. Jesus nicht. Der ist der Eingeborene. Sind wir Geschaffene aus dem Staub des Erdbodens, oder sind wir Gezeugte und Geborene von Gott und aus Gott durch Christus Jesus im Heiligen Geist? Was sind wir? Das ist unsere Not. Wir sind beides. Noch sind wir beides. Noch sind wir beides. Und das ist unsere Spannung. Und die kann nur gelöst werden, indem man nicht nur den einen Punkt hat, sondern auch den anderen Punkt. Wenn man nicht nur weiß, was diese Erde so schlecht ist und dass die untergeht und nichts anderes verdient hat als den Tod und all diese Dinge, die wir ja tausendfach hören und uns auch selbst gesagt haben, sondern indem wir sehen, dass diese Dinge, jetzt geht Acht, nicht nur nebeneinander gestellt sind, sondern dass diese Dinge folgernd miteinander verknüpft sind. Das eine ist die Ursache für das andere. Das eine bewirkt das andere. Das Niedere bewirkt ohne Wissen und Wollen, mit all seinem Schmutz, mit all seiner Not, mit seiner Todesdrohung, mit seiner Brutalität, bewirkt das Niedere, dass das Höhere gezeugt und geboren wird. Und wenn wir das verstanden haben, dann erst können wir für alles, alle Zeit danken. Vorher nicht. Und das lese ich euch jetzt vor. Es heißt, denn, jetzt kommt die Begründung, jetzt kommt ein wunderbarer Ausdruck, das sehnsüchtige Harren der Schöpfung. Das ist ein bisschen schwach, man könnte es wohl besser übersetzen, das beständige, gespannte, auf den Zehenspitzen stehende, vornübergeneigte Ausblicken und Warten auf das, was zukommt. So wenn irgendein ganz großes Spektakulum ist, irgendein Schauspiel, und dass man da guckt und ganz, ganz, ganz Auge ist, wie man sagt. Ja. Das sehnsüchtige Harren der Schöpfung. Die ganze Kthisis, das heißt alles, was von Gott durch einen Schöpfungsakt ins Dasein gerufen ist. Das ist Kthisis. K-T-I-S-I-S. Ganz einfaches Wort. Wartet. Harret. Streckt sich aus. Nach der Enthüllung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit, der Hinfälligkeit, dem Verderben, dem Verwesen, dem Verfaulen, dem zugrunde gehen unterworfen worden. Nicht mit Willen, sondern um dessen Willen, der es unterworfen hat. Und wer ist das? Das ist Gott selbst, um Gottes Willen. Auf Hoffnung, auf Erwartung, dass sogar die Schöpfung frei gemacht werden wird von der Knechtschaft des Verderbens, bis hinein in die Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Hier zieht Paulus den logischen Schluss, diese verdorbene Schöpfung ist nicht das Letzte, ist auch nicht das Endgültige in ihrem Zugrundegehen oder Zustand, sondern diese verdorbene Schöpfung ist nach Gottes Willen deshalb so verdorben, damit sein Plan, damit eine höhere geistige Welt, mehr Freuden, Wonnen, Seligkeiten, wie die Welt sie ja nicht kennt, ihnen gegeben werde. Bis hinein in die Herrlichkeit der Söhne oder der Kinder Gottes. Und das ist die Herrlichkeit Christi. Und die Herrlichkeit Christi, das ist die Herrlichkeit Gottes. Ihr wisst den Begriff der Doxa von Gott über Christus, den Geist, die Gemeinde Israel bis hinein in die Gesamtschöpfung verfolgen. Und diese ganze Thesis soll dieselbe Herrlichkeit haben wie Christus oder wie Gott. Und zu diesem Zweck hat Gott sie unter das Gesetz des Todes und der Sünde und des Verderbens und des Grauens und des Verbrechens hineingestellt. Das war die zweite Spannung, das Gegenwärtige und das Zukünftige. Weil wir das Zukünftige kennen, können wir das Gegenwärtige ertragen. Wenn wir das Zukünftige nicht kennen würden, könnten wir das Gegenwärtige nicht ertragen. Aber wenn das Gegenwärtige mit all seinem Druck und seiner Angst und Not nicht wäre, würde auch das Zukünftige nicht aus dem Gegenwärtigen herausgeboren werden. Das war die zweite Parallele. Jetzt kommt die dritte Parallele. Die lautet, die erste hieß Sichtbares und Unsichtbares. Die zweite hieß Gegenwärtiges und Zukünftiges. Jetzt kommt Irdisches und Himmlisches. Kolosser 3, 1 bis 4. Wenn wir nun mit dem Christus, oder wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, dann suchet, was droben ist. Das heißt, wenn wir den Tod Christi, die Auferstehung, die Auferweckung Christi glaubend angenommen haben, dadurch, dass wir das annehmen, dann sind wir auch mit ihm gestorben. Wer verstanden hat am Kreuze, hat Christus den Kaufpreis bezahlt. Für die ganze Welt. Nicht nur für unsere Sünden, sondern für die, das ganze Kosmos, für die ganze Welt, wie sie jetzt ist, in ihrem verdorbenen Zustand. Wer das glauben kann und wer dann weiß, er ist auferstanden aus dem Toten, der ist durch dieses Wissen, ist er selbst mit auferstanden. Das ist ein Geheimnis, das ist unglaublich. Also, sucht, was droben ist. Nun gibt es verschiedene Droben. Die Atmosphäre, das ist die Luftschicht. Das ist heute das Lager Satans. Deshalb heißt er der Fürst der Gewalt der Luft. Dann kommt die Stratosphäre. In der Atmosphäre sind die Finsternisengel, die Dämonen. Aber sie Strategen Gottes, dass sie die Lichtzellen. Dann kommt über der Atmosphäre, Lager die Stratosphäre. Wisst ihr, wie groß die ist im Vergleich zur Atmosphäre? Doppelt so groß. Weil ein Drittel der Engel nur gefallen sind. Ja. Dann kommt die Stratosphäre. Dann kommt die Ionosphäre, die Troposphäre und noch eine Anzahl von Sphären, über die die Bibel keinen Katalog gibt, die sie aber dann und wann in irgendwelchen Zusammenhängen anführt.
Zum Beispiel Hesekiel 1.
Ja. Ich bin so froh, dass wir nicht alles wissen. Denn das wäre höchst langweilig, wenn wir schon alles wüssten. Wir lassen uns überraschen. Aber eins sage ich euch. Es wird unglaublich schöner sein und herrlicher, als je in euer Herzenssinn gekommen ist. Und ich wünschte, dass keiner hier diese Konferenz verlasse. Nicht nur, dass er weiß, so jetzt habe ich mein Leben dem Herrn gegeben, jetzt gehöre ich ihm. Sondern ich möchte in erster Linie einer sein, der auf irgendeine Weise irgendetwas abstrahlt, ausstrahlt auf andere, die dann das Verlangen bekommen. So wie der ist, so wie die ist. So fröhlich, so gelöst, so freundlich. So möchte ich auch werden.
Engelherrschaft oder Sohnesstand. Wir könnten es auch nennen Gesetz oder Gnade. Wir könnten es, wie ich heute früh sagte, nennen, die unter Gesetz stehende Verwaltung der Polizeistaat und hier die Familienordnung. Ich habe heute früh das Beispiel gebraucht, dass eine Sekretärin in der Fabrik eines unserer Brüder, die dort der Ordnung des Betriebsrates unterstand, der Betriebsordnung, den Sohn dieses Fabrikanten geheiratet hat. Dem Augenblick hat ihr der Betriebsrat nichts mehr zu sagen. Da hat in ihre Küche und in ihre Familie gar nichts reinzureden. Und es wäre, dass der Fabrikant würde es sich verbitten, wenn man diese, seine Schwiegertochter oder der Juniorchef, seine Frau, wieder unter die Betriebsordnung bringen wollte. Das meint unser Bruder Schirmacher damit, wenn er sagt, wenn wir uns weder dem Engelsdienst verschreiben, da kehren wir wieder um zu den armseligen Elementen, um ihnen von Neuem zu dienen. Nach dem Grundtext heißt diese Ordnung das Ritual der Boten oder das Ritual der Engel. Das sind die liturgischen Geister, denen es immer um die Form der Gottseligkeit zu tun ist, deren Kraft sie verleugnen, weil sie sie nicht haben. Ich will versuchen, an etlichen kleinen, einfachen Beispielen nachher darzustellen, was das ist. Vielleicht ein ganz einfaches am Anfang, damit wir sehen, worum es geht. Als Gott den Menschen schuf, da hat er als Zielangabe dessen, wozu er den Menschen geschaffen hat, sich selbst angegeben. Lasset uns Menschen machen, während sonst immer nur, es heißt, Gott sprach, es werde Licht, es ward Licht. Oder Gott sprach, die Erde errege sich, oder die Erde bringe hervor, oder das Wasser errege sich. Jedes Mal Gott sprach. In dem Augenblick, als es um den Menschen geht, da sagt Gott, das mache ich nicht allein. Dann nimmt er den Sohn, sagt er, was machen wir zusammen? Lass uns beide, lasst uns Menschen machen. Ein Bild, das nicht nur mir, sondern auch dir gleich sei. Die sollen dir, dem Bilde des Erstgeborenen, gleich sein und sollen mir gleich sein. Ein Bild, das uns beiden gleich sei. So wie du mein Bild bist, so sollen die auch einmal mein Bild sein. Deshalb sollst du sie in dein Bild gestalten, dann tragen sie auch mein Bild an sich. Und es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Ich habe heute früh schon angeführt, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wenn es aber erscheinen wird, dann werden wir ihm gleich sein. Darf ich einmal fragen, wenn man das hört, Gott sagt, mir sollst du gleich sein und gar niemand und nichts sonst. Mir, ich will dich erfüllen zu aller Gottes Wille, habe im Lauf dieser Tage mehrmals oben angeführt auf dem Thomashof in Epheser 3, 4 und 5, da steht in Epheser 3, bis das auch ihr erfüllt seid zur ganzen Gottes Wille, 3, 19. In 4, 13, zum Vollmaß des Vollwuchses der Fülle des Christus, also Christus Wille, in Epheser 3, Gottes Wille. 3,19, Epheser 4,13, Christusfülle. Epheser 5,18, Geistesfülle. Gottesfülle, Christusfülle, Geistesfülle. Darf ich zunächst einmal fragen, wie oft wir Tag für Tag daran denken, dass das Ziel Gottes mit uns ist. Geschwister, vielleicht denkt einer, das hat uns schon 17 Mal gesagt. Ihr kennt euch Dresden, ihr hört es noch 70 Mal. Wenn ich noch so lange lebe. Ich weiß warum. Lasst niemand euch das Ziel verrücken. Deshalb sage ich immer, das ist Ziel, sonst nichts anderes. Ich will es an einem einfachen Beispiel klar machen, wie verheerend wir alle versagt sind. Ihr entschuldigt das, wenn ich das so sage. Ich weiß nicht, heute habe ich ein paar Mal nun müssen deutlich reden. Aber ich will das gleich an einem Beispiel sagen. Nun sagen wir und halten uns noch für schlauer wie andere und sagen, wir laufen denn noch auf der Reichslinie. Wir haben Gemeindelinie erkannt. Und nun, was lehren wir unsere Kinder dann, wenn wir sie ihr Kindergebet abends lehren? Dann heißt, Gott hat gesagt, ein Bild, das uns gleich sei. Und wenn es erscheinen wird, werden wir ihm gleich sein. Lehren wir unsere Kinder beten, mach mich den lieben Englein gleich. Und führe mich in dein Himmelreich. Das ist dann die Probe aufs Exempel. Da sehen wir, wie wir trotz unseres Hochmuts, wir hätten Gemeindelinie erkannt, in der Praxis versagen. Wisst ihr warum? Weil es nicht lang, dass man das 7-mal und nicht 70-mal gesagt hat, das muss man 1000-mal sagen. Das ist das Ziel. Lasst niemand euch um den Kampfpreis bringen. Lasst niemand euch das Ziel verrücken. Lasst niemand euch aus der Bahn drängen. Lauft die Bahn und lauft so, dass ihr den Preis erlangt. Wisst ihr warum? Warum immer wieder solche Querschläge auch bei denen kommen, die behaupten, Gemeindelinie zu kennen? Das will ich euch sagen, warum. Zu welchem der Engel hat er je gesagt, du bist mein Sohn? Heute habe ich dich gezeugt. Zu welchem hat er es gesagt? Zu keinem. Nur zu dem Christus. Galater 3, 26, ihr alle aber seid Söhne Gottes durch den Glauben. Zu den Engeln hat er das nicht gesagt. Wenn wir aber nun Söhne sind und Gott will das all ins Leben zeugen und wir sollen einmal, wenn das Vollkommene gekommen ist, erkennen, gleich wie wir erkannt sind, Gott hat uns ins Leben gezeugt. Onesimus, den ich gezeugt habe in meinen Banden, die Korinther, die ich gezeugt habe durch das Evangelium, die Galater, um die ich abermals Geburtswehen leide und so weiter. Wenn das Vollkommene gekommen sein wird, dann werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt worden bin. Was ist das Erkennen? Wie oft haben wir hier schon bezeugt, Adam erkannte sein Weib und sie ward schwanger und gebar den Kain. Erkenntnis ist das liebende Einswerden. Deshalb wollen wir ja nicht Kenntnis, Gnosis, die da oben ist, wie unser Bruder vorhin schon sagte. Das Wissen, die Kenntnis bläht auf. Aber die Erkenntnis, die bläht nicht auf, sondern wir werden wachsend und fruchtbringend in jedem guten Werke durch die Erkenntnis. Und gerade das will er verhindern, du und ich, wir sollen doch keine Frucht bringen. Was ist denn das nun für Frucht? Im natürlichen Leben bewirkt der Akt der Erkenntnis Leibesfrucht. Und im geistlichen Leben bewirkt der Akt der Einswerdung Geistesfrucht. Und wir sollen einmal das All ins Leben zeugen. So ogonuntos tapanda, ins Leben zeugen das All. Und das will Gott tun durch uns, denn alle Gottesverheißungen werden ausgeführt zum Lobe Gottes durch uns. Und darum, Geschwister, ich habe einen bestimmten Grund, warum ich das noch einmal unterstreiche. Unser Bruder hat es schon angedeutet. Ich will versuchen, das aber gerade weiter zu sagen. Weil die Engel nicht zeugungsfähig sind. Deshalb kann es auf der Linie gar nicht weitergehen. Sondern wenn das All ins Leben gezeugt werden soll, da kommen nur die Söhne in Frage, nicht die liturgischen Geister, nicht die Boden, die das Ritual ausüben, sondern die legitim gezeugten Söhne. Darf ich an der Stelle zunächst einmal eine Frage stellen? Wird es uns klar, warum die uns verhindern wollen, auch in der Endzeit in der Ehe zu zeugen? Warum denn? Mach mich denn diesen Englein gleich. Darf ich die Fortsetzung sagen? Dann bin ich wenigstens steril für alle Zukunft. Geistlicherweise. Aber das Natürliche zuerst, deshalb fängt es da an. Die wollen uns auf eine Sache hin dressieren, denn diejenigen, die sich körperlich enthalten, die meinen ja, sie hätten damit eine hohe geistige Stufe erlangt. Und deshalb wollen die Engel das Ritual der Boten. Wir wenden wieder um zu den armseligen Elementen. Es gibt wieder Gebot auf Gebot und Satzung auf Satzung und Vorschrift auf Vorschrift. Berühre nicht, koste nicht, taste nicht an, damit du ja wesentlich reden kannst. Sie gehen einher in scheinbarer Demut, im Nichtverschonen des Fleisches, im Nichtverschonen des Leibes, die plagen sich bis ans Äußerste. Und doch dient alles nur zur Befriedigung des Fleisches. Sie haben ihr Fleisch dressiert, sie haben jetzt frommes Fleisch. Und jetzt können sie Staat machen mit. Und worauf läuft es hin? Die Menschen werden achten auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen, die verbieten zu heiraten. Alles Dressur für den Augenblick, dass es dann sein wird wie in den Tagen Noahs. Aber vor allen Dingen, überlegt noch einmal, Gott will das All ins Leben zeugen. Und das will er durch die Söhnegemeinde, wenn sie wirklich zeugungsfähig ist, wenn sie zum Vollmaß gekommen ist, wenn das Vollkommene gekommen sein wird, der Ausdruck das Vollkommene, das findet ihr in der Schrift an einer ganzen Reihe von Stellen, gebraucht für Erwachsene. Nicht wahr? Der Ausdruck gebraucht für Erwachsene. Wenn wir zum vollen Manneswuchse gekommen sind, wie es an anderer Stelle heißt, oder zu göttlicher Größe, dann sollen wir erkennen, gleich wie wir erkannt worden bin. Und da müssen wir mindestens vorher schon geistig steril gemacht werden, indem die Engel sagen, wir dürfen auch nicht zeugen, die dürfen es auch nicht. Also, denen müssen wir es beibringen. Geschwister, ich habe immer wieder den Eindruck, dass wir den Zusammenhang, das heißt, was hinter den Vorhängen vorgeht, was hinter dem Vorhang gespielt wird, wer dort an den Drähten zieht, den Zusammenhang, den bekommen wir so sehr schwer heraus. Aber ich habe deshalb das ganz einfache Beispiel gewählt. Gott sagt, ihr sollt mir gleich sein. Und wir wissen, wir sind aus Gott geboren. Wenn es Gott nicht für unter seiner Würde hält, dem Sohn zu sagen, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, glaubt ihr, da wäre etwas Unsauberes dabei gewesen? Und das Erste, was er über den Menschen spricht, als er den Menschen geschaffen hatte, männlich, weiblich, und Gott segnete dort den Menschen und sprach, seid fruchtbar und mehret euch. Gott selber hat gezeugt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und ihr sollt auch einmal zeugen. Ich habe gestern Abend eine Frage gestellt auf dem Thomashof. Ich will sie hier wiederholen. Ich habe gestern Abend gefragt, was meinst du, wie viele Kinder du in der Ewigkeit einmal haben wirst? Ach, jetzt das noch? Ich habe gedacht, da oben hört alles auf. Darf ich dich zunächst einmal fragen, was hältst du denn von der Stelle, wenn Paulus sagt, dieser Halt beuge ich meine Knie vor dem Gott und Vater unseres Herrn Jesu Christi, Epheser 3, von 14 bis 21, das zweite Gemeindegebet im Epheserbrief. Nach welchem jede Familie benannt wird, wo? Im Himmel und auf Erden. Hast du im Himmel auch eine Familie? Ich kann dir bezeugen, dass ich dort eine größere habe als auf Erden. Ich fragte gestern Abend, ich will es in kurzem Zusammenhang sagen, zu welchem der Engel hat er je gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt? Zu keinem. Galater 3, 26, ihr alle aber seid Söhne Gottes, durch den Glauben. Steht das dort? Zu den Engeln hat er nicht gesagt, dass sie seine legitim gezeugten Söhne wären. Zu dir und mir sagt er es. Aber drei Verse später sagt er, wenn ihr denn des Christus seid, oder wenn ihr Christi seid, dem Christus gehört, dann seid ihr Abrahams Same und nach Verheißung Erben. Ich sage zu dieser Stelle aus Galater 3, 26 und 3, 29, zwei Verse aus Römer 4. Römer 4, 13. Durch Verheißung war dem Abraham zugesagt, dass er der Welt Erbe sein sollte. Da steht des Kosmos Erbe. Des ganzen Kosmos Erbe. Er hat ja nicht nur einen irdischen Samen wie der Sand am Ufer des Meeres. Die Wasser, die du sahst, sind Völker und Völkerscharen und Nationen. Und der irdische Same Israel, von Abraham abstammt, wir haben Abraham zum Vater, das, der Israel nach dem Fleisch, der darf einmal die Völkerwelt eindämmen, der hat ja das Gesetz bekommen, dieser Same. Aber ziehe gen Himmel und zähle die Sterne, also soll dein Same sein. Ja, wer ist denn der himmlische Same, wenn Israel der irdische ist? Römer 4, 13, Abraham sollte das Kosmos Erbe sein. Da geht es jetzt nicht mehr nur um die Erde. Da geht es um das Weltall, um den ganzen Kosmos. Und 10 Verse später, 4, 23, dies ist nicht aber allein seinetwegen geschrieben, sondern unseretwegen, denen es zugutekommen soll. Du und ich, wir sollen des Kosmos Erbe sein. Ich will gleich aus 1. Korinther 6, Vers 2 und 3 noch eine Parallele dazu sagen. Wisset ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden, dass wir den Kosmos richten werden? Also, alles ist euer Tapanta, das alles ist euer. Und dieses All, das uns geschenkt ist, das sollen wir ins Leben zeugen. Und dann will ich nun einmal sagen, wenn dort steht in Galater 3, 29 und hier in Römer 4, 13 und 23, dass das unseretwegen geschrieben ist, dass er das Kosmos Erbe sein soll. Und wenn wir des Christus sind, dann sind wir ja Mitleid, Miterben und Mitteilhaber seiner Verheißungen. Die umfassen das ganze All. Und alle diese Verheißungen, die in ihm Ja und Amen sind, so sollen ausgeführt werden zum Lobe Gottes durch uns. Auf die das all ins Leben zu zeugen, auf die das all zu erben, sind wir aber Kinder dann auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben Christi. Und nun, Fortsetzung. Als Gott den Abraham berief und sagt, geh aus deinem Vaterland, deiner Freundschaft, in ein Land, das ich dir zeigen werde. 1. Mose 12, von 1 bis 3. Da steht im dritten Vers, ich will dich zu einer großen Nation machen. Da habe ich gestern Abend gefragt, hast du das schon mal geglaubt, dass du mal eine große Nation wirst? Haben sie alle die Köpfe geschüttelt. Hat noch keiner geglaubt. Warum steht denn das in deiner Bibel, dass du dann als Abrahams Same auch Erbe bist und dass das wegen dir, nicht nur wegen ihm geschrieben ist, dass wir des Kosmos Erbe sein sollen und dass Tapanta das all unser ist und dass wir das all ins Leben zeugen sollen, sollen den Kosmos richten und die Engel und sollen das all nicht nur richten, sondern ins Leben zeugen. Warum steht denn das drin? Wenn die Milliarden von Sternenwelten mit ihren ungezählten Sternenheeren, Engelheeren, einmal ins Leben gezeugt werden sollen, dann müssen die Engel zugeben und die heiligen Engel sehen das heute schon. Die gelistet es, da hineinzuschauen. Die sehen, wir mit unserem Gesetz können die nicht ins Leben zeugen. Mit Werken kann man kein Leben zeugen. Das geht eben nur durch den Akt der Erkenntnis. Dann werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt worden bin. Da müssen sie an uns sehen, wie Gott uns sein Leben Zeugen vermittelt. Wie Gottes Geist als der männlich Zeugende unserem Geiste als dem weiblich empfangenden neues Leben vermittelt. Das müssen wir aber auch lernen, du und ich praktisch an uns, damit dann, wenn das Vollkommene, das Erwachsene gekommen ist, die Zeit des Erwachsenseins, wenn wir zu göttlicher Größe hinangekommen sind, zum Vollmaß des Vollwuchses der Fülle des Christus, Vollmaß des Vollwuchses der Fülle des Christus, dass wir dann zeugen, so wie er uns gezeugt hat. Darf ich dann fragen, ob dann die Verheißung an dir in Erfüllung geht? Ich will dich zu einer großen Nation machen. Da freue ich mich immer für unsere Unverheirateten. Die Kinder der Einsamen werden mehr sein als derer, die den Mann hat. All das, was die hier unten entbehren mussten, an körperlicher Zeugung, das werden die in hundertfachem Maße an geistlicher Zeugung finden. Denn ich will euch Vater, Mutter, Brüder, Schwestern, Äcker, Häuser, Geld, wievielfältig erstatten? Hundertfältig. Für jedes Kind, das die hier unten nicht hatten, bekommen sie hier da droben 100 geistliche. Also ein ganzer Schaden. Und dann darf ich dich fragen, wenn du Abrahams Samen bist, die aber des Christus sind, wir sind Abrahams Samen und nach Verheißung Erben. Und deshalb als Mitteilhaber der Verheißung des Christus und als solche, denen das gilt, was dem Abraham gegeben wurde, das ist nicht allein seinetwegen, sondern unseretwegen geschrieben, denen es zugutekommen soll. Wenn wir dann das all ins Leben zeugen, ich weiß noch nicht, in welcher Ecke des Weltalls du bist oder ich. Wir wissen nicht, ob wir einmal in die Milchstraße geschickt werden oder auf den Uranus oder auf den Neptun oder auf den Mars oder den Jupiter oder auf den Polarstern oder den Orion oder auf den großen Bären oder sonst wohin. Aber eins weiß ich, alle diese Weltsysteme sind so gewaltig und groß, dass unsere Erde nur ein Stäublein dagegen ist. Und in all diesen riesigen Welträumen mit den Milliarden von Sternen, Welten mit ihren unzählten Engelheeren, da dürfen wir Leben zeugen. Und was meinst du denn, was dann die Familie auf Erden ist gegenüber der Familie, die du Christen den Himmel? Das war hier unten die homöopathische Dosis. Und droben gibt es die göttliche Fülle, das Vollmaß. Wisst ihr, warum man gegen die Erkenntnis eifert in Kreisen der Gläubigen? Und wisst ihr, warum die Engel behaupten, es wäre besser, man heiratet nicht? Sie verbieten, ehelich zu werden, jene Geister. Die wollen uns alle steril machen. Dass wir aber einmal dort sind, wisst ihr, deshalb ist auch die zukünftige Wohnerde Die jetzige Erde ist den Engeln unterstellt, aber die zukünftige nicht mehr. Hebräer 2, Vers 5 bis 10, die ist den Menschen unterstellt. Dort gibt es nur Sohnschaft, da gibt es nur Zeugung, da gibt es nur Leben. Es bedrückt mich oft und stellt mich unter Schmerz und Wehmut, wenn ich sehe, dass die Gläubigen meinen, das Gesetz, das, was ist denn das, das ist nicht so schlimm, wenn man sagt, ja, du bist ja gläubig, aber damit du so ein bisschen Form und Ordnung hast, musst du halt eben doch auch noch das Gesetz halten. Und dann steht im Katechismus an erster Stelle natürlich dann das Gesetz, die 10 Gebote. Das soll dann Evangelium sein. Und dann beten wir, mach mich den lieben Engeln gleich. Geschwister, wir haben allen Grund, ohne Ausnahme, ihr und ich, dass wir jeder für sich und jeder für den anderen Buße tut. Darf ich in dem Zusammenhang noch einmal erinnern an das, was Paulus sagt, als er die Ältesten von Ephesus nach Milet herüberkommen lässt, dort in Apostelgeschichte 20, 17 bis 31. So bezeuge ich euch nun an dem heutigen Tage, dass ich rein bin von dem Blute aller. Denn ich habe ihn nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Und ihr wisst, in Verfolgung dieses Ratschlusses will er ja, er, der alles wirkt nach dem Rat seines Willens, dort in Epheser 1, 11, der hat uns in 9 und 10 kundgetan, das Geheimnis seines Willens, das darin besteht, das all unter ein Haupt zu bringen. Und das geht nur durch Zeugung. Das Weltall wird weder monarchisch noch demokratisch sein, sondern patriarchalisch. Vaterschaften gibt es da. Der Vater der Vaterschaften. Dadurch allein ist die völlige Einheit gewährt, wenn wir alle von einem abstammen, dass wir nicht mehr gegen ihn rebellieren und dass wir dann, dass es dann mit der ganzen Opposition und mit allem Widerspruch hier unten endlich einmal aufhört. Und nun, Geschwister, möchte ich versuchen, ein Bild, das ich heute früh schon sagen wollte, zur Ergänzung des Dienstes von unserem Bruder Schirmacher noch wenigstens zu lesen. Wir schlagen dazu einmal auf Daniel 4, Vers 13. Ich schaute in den Gesichten meines Hauptes auf meinem Lager und siehe, ein Rechter und Heiliger stieg vom Himmel hernieder. Er rief mit Macht und sprach also, haut den Baum um und schneidet seine Zweige weg, streitet sein Laub ab und streut seine Frucht umher. Die Tiere unter ihm sollen wegfliehen und die Vögel aus seinen Zweigen, doch sein Wurzelstock lasst in der Erde. Vers 16. Sein menschliches Herz werde verwandelt, das Herz des Königs, und das Herz eines Tieres ihm gegeben, das, wenn Entreich heißt, das Tier, und der Antichrist, das Tier, von dem ist Nebukadnezar ein Bild. Und 7 Zeiten sollen über ihm vergehen. Vers 17. Durch Beschluss der Wächter. Wir haben vorhin gesehen, als ein Engel herunterstieg vom Himmel, da wurde ein Heiliger und ein Wächter genannt. Durch Beschluss der Wächter ist dieser Ausspruch. Und ein Befehl der Heiligen ist diese Sache. Auf dass die Lebenden erkennen, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht und es verleiht, wen er will, und den Niedrigsten der Menschen darüber bestellt. Wer ist denn der Niedrigste? Alle Herrschaften, Macht und Gewalt muss weggetan werden. Und wer bekommt sie? Wer sich selbst erniedrigt hat, bis zum Kreuzestod. Den hat Gott darum auch erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und der muss herrschen, bis hinweggetan ist. Jede Herrschaft und Gewalt und Fürstentum und Macht und so weiter. Da seht ihr, der Niedrigste der Menschen wird darüber gesetzt. Und nun weiter. Ich kann nicht alles lesen. Vers 23. Und dass der König einen Wächter und Heiligen vom Himmel her niedersteigen sah. Und so weiter. Da lesen wir noch Vers 26. Und dass man gesagt hat, den Wurzelstock des Baumes zu lassen, dein Königtum wird dir wieder werden. Wann? Sobald du erkannt haben wirst, dass die Himmel herrschen. Die Himmel herrschen. Das ist die Ordnung der Welt in der Jetztzeit. Gesetzliche Ordnung, denn Kosmos heißt auch Ordnung. Ordnung oder Schmuck oder System. Und das sind die Engel, die Fürsten und Gewalten, die in der Luft herrschen. Das sind die Systemhalter, die Kosmokratoren, die Kosmosbeherrscher, die Weltbeherrscher, die das ganze Weltsystem in Ordnung halten. Denen ist die Herrschaft für den jetzigen Äon übertragen. Und als Oberherrn haben sie den Gott und Fürsten dieses Äons und dieses Kosmos. Steht das in der Schrift? Dass Satan der Gott dieses Äons und der Fürst dieses Kosmos ist. Steht das da drin? Oder wie Luther es einfach ausdrückt, der Gott und Fürst dieser Welt. Zusammengefasst. Dieser Welt und Äon dieser Welt zeigt. Er weiß deshalb auch, dass seine Herrschaft nicht endgültig bleibt, sondern er weiß, dass er wenig Zeit hat, nur für einen Äon. Und je näher es dem Ende dieser Weltzeit geht, umso mehr sieht er, der Baum wird abgehackt. Seine Herrschaft nimmt ein Ende.